Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Nicht anfangen können. Woran merkt ihr, dass ihr besonders schweizerisch seid?
Transduzieren.
Katalin.
Ja, die Zeit ist mit ein Punkt, ich auch. Aber ich lebe ja seit 35 Jahren in der Schweiz. Es wäre ja seltsam, wenn ich gar nichts übernommen hätte, wenn gar nichts in mein Genom eingegangen wäre. Nicht wahr? Die Zeit ist das eine. Aber wenn wir das sagen, heißt es ja gleichzeitig, gegenüber wem? Oder grenze ich mich ab da? Sind die Rumänen etwas anders? Das ist ein bisschen heikel. Aber ich habe das. Allerdings auf meinem Sternzeichen her eine gewisse Neigung zur Perfektion. Gerade wenn ich Bücher schreibe und recherchiere. Ich bin Jungfrau im Sternzeichen, also es gefällt mir sehr, gründlich zu sein. Sonst fällt mir jetzt nichts ein, aber vielleicht am Schluss. Das war eine sehr, sehr schnelle Frage, was ist schweizerisch und was nicht. Mein Akzent ist schweizerisch. Es gibt ja so viele Deutsche, die sagen, sie sind ja Schweizer, niedlicher Akzent. Dabei ist es überhaupt nicht, das ist ein Akzent von überall her irgendwie.
Dana, wann haben Sie das letzte Mal festgestellt, dass Sie irgendeine Schweizer Eigenschaft haben? Du musst auf Mikro drücken.
Danke sehr. Jetzt auf der Leipziger Buchmesse, als ich mich mit den rumänischen Kollegen unterhalten habe über ihren Auftritt und über die politische Situation in Rumänien, und ich habe bemerkt, wie ich Feuer fange und mich ärgere über die Korruption in Rumänien, über die Populisten, die Profiteure dieses Regime jetzt, und das hat mich so beschäftigt. Ich habe diese Buttons übrigens aus Zürich gebracht mit Resist, mit Widerstand gegen Korruption und Inkompetenz. Und das hat mich so beschäftigt bis heute Morgen. Und ich habe gedacht, das kann nicht sein, dass man sich gedanklich in Gefangenschaft nehmen lässt von diesen Leuten. Also man muss aktiv sein gegen die Korrupte, ein Zeichen setzen, etwas machen, immer wählen gehen. Aber dann muss man auch sich Zeit nehmen und den Kopf sich frei behalten, um sich mit den Dingen zu befassen, die einem das Leben schön machen. Also den Beruf, die Bücher, die Lesen, Musik hören. Und ich habe mich erinnert, wie es in Rumänien war und dass ich in Rumänien dauernd mich mit der Politik beschäftigt habe. Also das hat mich immer beschäftigt. Und in Rumänien jetzt ist nur 2% der Bevölkerung kauft Bücher, obwohl die Bevölkerung die Kultur hochhält, die Kultur. Aber das ist, weil die Leute so beschäftigt sind, mit so dauerbeschallt werden mit diesen Breaking News, mit Lokalpolitik, und sich so beschäftigen mit dieser Politik, dass sie keinen Kopf mehr haben für was anderes. Und ich habe bemerkt, da bin ich schweizerisch geworden, und passe auf, dass ich Qualitätszeit habe. Dass ich auch
also die Arbeitszeit und die Quality Time, also die freie Zeit, die Erholung, dass es da einen Unterschied gibt.
Ja, und Zeit für die Sinnlichkeit, Zeit, ein schönes Buch zu lesen, Zeit, in die Oper zu gehen, Zeit, mich mit den Freunden über schöne Themen zu unterhalten, so eine Zeit, und nicht immer dabei bin, mich zu echauffieren.
Gabriele Markus, was ist es bei Ihnen?
Ja, ich habe da schon sehr überlegt. Also ich schließe mich da dem Katalin an. Ich bin nämlich das gleiche Zeichen, Jungfrau. Und es ist schon der Sinn einfach, ich kann es kurz machen, der Sinn für die Pünktlichkeit. Also die Aufregung, ist man zur Zeit am Flughafen, ist man zur Zeit in der Messe, reicht es noch zur Zeit hierhin, das ist... Nee, sag ich mal, für mich typisch schweizerisch.
Jetzt,
Jessica, das ist jetzt untypisch schweizerisch.
Das ist unschweizerisch, Jessica, jetzt muss ich Sie unterbrechen, jetzt geraten wir außer Programm. Aha. Ich erinnerte mich an etwas, was für mich ganz wesentlich ist. Das Bedürfnis, das Innere nach außen zu kehren. Ich habe immer das Bedürfnis, auch mit meinen rumänischen Freunden zu psychologisieren, über mich zu reden, über meine Gefühle, über meinen Zustand und relativ präzise auf den Punkt. Und ich liebe es, mit meinen rumänischen Freunden in Rumänien zusammenzusitzen, aber Gespräche geschehen so spiralformig. Man redet mit vielen Verrestelungen und ich liebe das auch. Aber irgendwann werde ich ungeduldig, weil ich es wirklich dahin bringen möchte, dass man einfach über sich redet und dass man Klartext redet. Und das ist oft genug schwierig. Und das ist etwas, was vielleicht nicht nur schweizerisch ist, das hat auch mit meinem Lebensweg zu tun, aber etwas, was ich tatsächlich so nicht kenne aus Rumänien, dass man relativ schnell und klar auf den Punkt kommt. Man liebt das Bonmot, die große Geste, die große intellektuelle Debatte, die lange Schwärmerei, das kann über Stunden gehen und es ist wunderbar. Aber irgendwann möchte ich es dann stopp und klar und fühle mich ziemlich überfordert dann.
Ist, wenn ich etwas hinzufügen kann, darf zu dem, was du gesagt hast, es ist auch eine Art zu reden mit doppeltem Boden in Rumänien. Also man redet, man macht viele Witze und man redet mit viel Ironie. Und die wird außerhalb Rumäniens nicht immer verstanden. Und die Ironie kommt aus der Zeit der Diktatur. Die Diktatur, da hat man die Ironie nötig gehabt, um einen Auspuff zu haben, man konnte das Gesagte wieder zurücknehmen mit der Erklärung, dass das nur ironisch gemeint war, dass das so nicht gemeint war. Und ich fand es sehr befreiend in der Schweiz, dass man nicht mehr so ironisch geredet hat, dass nicht alles ironisch ist, dass man auch ganz schnell persönlich, also über sich reden
und ohne
kann
Angst auch.
Und mit Ernst, obwohl ich in letzter Zeit merke, über ganz Europa rollt diese Ironiewelle. Also man, vielleicht kommt das auch mit den neuen Medien und so, auch in den neuen Medien bewegt man sich mit einer höheren Bereitschaft für die Ironie. Also auch in den Medien, auch in der Kultur, auch in der Literatur wird diese Bereitschaft, ironisch zu sein, etwas ironisch zu brechen, geschätzt, immer mehr geschätzt.
Ich will jetzt auf euer Schreiben kommen. Ihr alle schreibt auf Deutsch, auch Aglaya Veterani hat auf Deutsch geschrieben. Wie kam bei euch der Entscheid, auf Deutsch und nicht Rumänisch zu schreiben?
Es ist wichtig zu wissen, dass ich mit 15, es war keine Auswanderung, es war mehr eine Flucht mit den Eltern und dass wir dann in der Schweiz blieben, purer Zufall. Das heißt, relativ früh, die deutsche Sprache wurde mir nicht in die Wiege gelegt, die übernahm ich einfach, und zwar die helvetische deutsche Sprache. Das Hochdeutsche aber über Jahre einen dicken Schädel gehabt und Hochdeutsch geredet. Und dann doch relativ schnell, ein paar Jahre später schon, schrieb ich meine ersten Texte parallel zu meinem Abschluss, ja sogar noch im Gymnasium, parallel zu meinem Studium der Psychologie. Ich kann mich nicht erinnern, dass das eine Entscheidung war. Die Entscheidung, das klingt so irgendwie kalt, das ist so ein Punkt, davor ist es so und danach ist es so. Es war absolut klar, dass ich erzähle, dass ich gerne erzähle und dass der Mittel der Wahl eigentlich Hochdeutsch ist und nicht Rumänisch. Ich erkläre es mir auch so, dass sich der Wunsch, sich zu äußern, zu gestalten, was innen ist und was außen ist, im Einklang zu bringen durch Sprache, so zu wie ein Teig zu gestalten, aus dem dann ein hoffentlich gutes Brot entstehen soll, dass dieser Wunsch sich nährt aus der Aktualität, aus dem, was da ist. Sogar dann, wenn man Bücher schreibt, die 300 Jahre oder 100 Jahre zurückgehen, wie bei mir, und die hauptsächlich im Osten geschehen. Das, was die Engländer emerge sagen, das, was die an die Oberfläche taucht, wie eine Insel, so auf dem Ozean, eine vulkanische Insel, das ist aktuell. Und meine Aktualität war ja immer deutsch. Das heißt, der Akt des Schreibens wäre eigentlich, das Schreiben wäre ein schizophrener Akt gewesen, wenn ich zwar mich in Zürich aufgehalten hätte, aber dafür rumänisch geschrieben hätte. Vor allem in den 80er Jahren gab es keinen Grund zu glauben, dass jemals eine Rückkehr möglich sein würde, was dann tatsächlich auch geworden ist. Das war so klar, Schreiben ist für mich auch ein Akt der Kommunikation. Ich biete mich ja an und ich biete etwas von mir an. Und das, was ich anbiete, die Kommunikation ist immer gegenwärtig. Es gibt keine Kommunikation mit gestern oder morgen, außer wir glauben an außersinnliche Erfahrungen. Die ist immer im Hier und Jetzt, und mein Hier und Jetzt war natürlich deutsch, und deshalb stand es außer Frage, dass dieser große innere Wunsch, nach außen zu fließen und sich mitzuteilen und eine Form zu finden für Bilder, für Geschichten, dass das eben auf Deutsch erfolgen sollte.
Wissen Sie, was das bei Aglaya Veterani war, warum sie auf Deutsch geschrieben hat? War das ein bewusster Entscheid?
Ich glaube nicht, dass es, da weiß ich zu wenig Bescheid, aber sie sind ja in den Westen gekommen, diese Zirkusfamilie, und haben das Glück im Westen gesucht. Und Aglaya hat dann in der Schweiz gelebt, sie wollte ja Schauspielerin werden, ist es ja auch geworden. Und sie hat sich autodidaktisch, das ist ganz großartig, hat sie sich die deutsche Sprache beigebracht und in der deutschen Sprache geschrieben, weil sie nun hier lebte. Was der genaue Anlass war, da haben wir eigentlich nie drüber gesprochen, oder ich habe es vergessen, das weiß ich nicht. Aber sie hat alles sich selbst beigebracht. Sie hat aus dem Brockhaus alles gelernt. Das muss unglaublich gewesen. Sie hatte keinen Lehrer dafür.
Genau. Und sie war auch Analphabetin. Also sie hat sich überhaupt das Lesen und Schreiben
ursprünglich
selbst
beigebracht. Sie hat mit ihrer Zirkusfamilie sind sie rumgereist, aber sie war Analphabetin ursprünglich. Ja, hat das alles alleine gelernt. Ganz großartig.
Dana Grigorcia, warum die deutsche Sprache?
Ich habe auf Rumänisch debütiert mit Kurzgeschichten und ich bin aber studierte Philologin. Ich habe deutsche und niederländische Philologie studiert und als ich in Österreich eine Weiterbildung machte, habe ich einen Literaturzirkel besucht und da wurde ich gefragt, da wurde ich gebeten, auch etwas von mir vorzulesen. Und ich habe angefangen, meine Kurzgeschichten zu übersetzen. Und beim Übersetzen dachte ich, ja, wieso mache ich das? Eigentlich könnte ich es direkt in der Originalsprache schreiben. Also ich finde die Sprache, es ist ganz wichtig, auch in die eine Sprache zu denken, in die das Werk auch entsteht. Also es soll nicht nach Übersetzung aussehen. Man soll es in der Sprache auch fühlen. Und so habe ich in Österreich angefangen, auf Deutsch zu schreiben. Und es war ganz eine spontane Entscheidung, so auf Deutsch zu schreiben. Ich habe aber keine Schwierigkeiten auf Deutsch zu schreiben, also beziehungsweise ich habe die gleichen Schwierigkeiten auf Deutsch zu schreiben, wie ich die habe auf Rumänisch zu schreiben, weil ich von einer Idee ausgehe, von einem Gedanken und eigentlich den sprachlichen Zugang zu dieser Idee, zu diesem Gedanken suche. Und dieser Prozess ist der schwierige Prozess. Dann in welcher Sprache ich das mache, ist dann zweitrangig. Es hat sich dann so ergeben, weil ich im deutschsprachigen Raum geblieben bin mit meinem Mann, der Schweizer ist, und ich schreibe auf Deutsch, und ich muss sagen, es gefällt mir gut, auf Deutsch zu schreiben, denn die deutsche Sprache ist so eine biegsame Sprache, hat diese lange Sätze und am Ende kommt das Verb und das kann so als Skorpionstachel nochmal stechen. Also es ist eine Sprache, die sich ganz gut für die Literatur eignet. Die rumänische Sprache natürlich eignet sich auch aber ganz anders, für eine andere Art von Literatur.
Katalin, ich möchte gleich zur Lesung kommen, aber ich habe noch eine Frage vorher. Sie haben ja zahlreiche Auszeichnungen erhalten, unter anderem den Schweizer Buchpreis für Jakob beschließt zu lieben. Und auch Ihr letzter Roman, Der Mann, der das Glück bringt, hat sehr viel Aufmerksamkeit erhalten. Soeben ist Der Nabel der Welt erschienen, also Erzählung. Und dieses Buch, ein langer Essay, Die Freiheit ist möglich, über Verantwortung, Lebenssinn und Glück in unserer Zeit. Man kann übrigens die Bücher auch da hinten nach der Veranstaltung kaufen. Es geht in Ihren 6 Romanen, wenn man jetzt einen roten Faden sucht, geht es immer um Entwurzelung und um die Suche nach einem neuen Zuhause. Wie viel von Ihnen steckt in diesem Thema?
Also ich begann zu schreiben mit einem Roman, der autobiografisch war, Wunderzeit. Damit Sie hören, wie das auf Rumänisch klingt, ein bisschen Rumänisch im Ohr haben, Vremea minunilor, Wunderzeit. Und das war autobiografisch, was immer das heißt. Natürlich verfolge ich nicht die Absicht, jetzt mich ganz genau zu halten an mein Leben. Es ist vieles erfunden, vieles gekürzt, vieles dazu gedichtet, ganz klar. Aber es war die Geschichte einer kleinen Familie, meiner Familie, die aus dem rumänischen Kommunismus weg möchte, die einen guten Grund dafür hat, während Millionen andere diesen Grund nicht hatten. Und sie macht Gebrauch davon und reist einmal nach New York und das zweite Mal in den Westen. Ich war klein, mein Vater war der große Held. Durch all diese Bücher hindurch, jetzt durch die 6 Romane und den Erzählband, den du erwähnt hast, zieht sich dieser rote Faden des Menschen, der auch wieder das Englische, der Anglizismus, displaced. Er ist an einem anderen Ort, versetzt an einem anderen Ort. Der Mensch, der unterwegs ist, Emigration ist eben, und das habe ich bei den Recherchen zum Mann, der das Glück bringt, nochmal erfahren müssen, dass Emigration keine Ausnahme ist, sondern eigentlich der Dauerzustand der Welt. Millionen Europäer sind ja vor 100 Jahren nach New York ins gelobte Land gezogen. Das heißt, durch alle Bücher hindurch zieht sich ein bisschen meine eigene Biografie des Displaced, also des, wie heißt das jetzt schon wieder? Entwurzelt, sagen wir mal dieses Wort entwurzelt, zieht sich durch. Aber natürlich immer weniger in einem Mischverhältnis, wo immer kleiner ist. Im Substrat, in den unteren Schichten bleibt das immer so, weil es ist mein Interesse, entsprechend meines Lebens. Das ist sozusagen, das ist die Identität meiner Schreibens, so wie ich meine eigene habe. Wenn ich in Rumänien bin, dann hören Sie ziemlich schnell heraus, dass ich einen Akzent habe auf Rumänisch. Und wenn ich in der Schweiz bin oder in Deutschland, hört man das auch heraus. Das heißt, was ich oft zu sagen pflege, ich lebe ein akzentuiertes Leben. Nicht? Das ist so, ich habe kein anderes. Und so halte ich es auch in der Literatur. Alle Helden sind in diesen Romanen unterwegs, kreuz und quer durch die Welt. Manchmal größere Reisen bis Amerika und zurück, manchmal nur innerhalb Europas. Aber das ist das, was mich fasziniert, neben Rumänien an sich. Rumänien ist für mich eine nährende Mutter. Ich schreibe zwar Deutsch, aber ohne dieses Land wäre ich nichts
literarisch. Es kommt ja auch oft vor in den Romanen. Und auch
es sind die besten und die saftigsten und auch die längsten Stellen ja, in den Romanen.
Ich möchte Sie bitten, einen kurzen Ausschnitt aus Der Nabel der Welt zu lesen, aus der ersten Geschichte.
Ich muss sagen, Der Nabel der Welt ist eine Erzählsammlung. Es sind 9 Erzählungen geschrieben in 17 Jahren. Diese erste Erzählung ist ist untypisch für das Band. Alle anderen für den Band, alles andere sind normale, wie Sie es kennen, erzählte Geschichten. Die erste, geschrieben gleich im Jahr mit meiner ersten Veröffentlichung, Wunderzeit, ist mehr ein literarischer Bericht über diese Entwurzelung, das Ankommen, das Wegfahren aus der Rumänien und Ankommen in der Schweiz. Es hat eine ganz andere Erzählhaltung als die anderen. Vater bekreuzigt sich und sagt, wir haben Glück gehabt. Ich muss auf die Uhr schauen, weil wir hier schweizerisch rechnen. Hat jemand eine Uhr? Mein Handy hat sich hinterhältigerweise verabschiedet. Also, Vater bekreuzigt sich und sagt, wir haben Glück gehabt. Vater träumt oft vom Großvater und wie dieser auf ihn zugeht durch Mauern hindurch. Manchmal taucht er so plötzlich auf, dass Vater erschreckt und verschwitzt aufwacht. Überhaupt erhält er an solchen Tagen schlechte Nachrichten, behauptet Vater. An solchen Tagen bleiben die Briefe auf dem Flur liegen und er schaut sie nur von weitem an. Einen Tag später, Großvater hin oder her, werden sie geöffnet, als ob die Mitteilungen nun andere wären als am Tag zuvor. Vater hat den Tick mit dem Aberglauben. Wenn er so redet, erwacht in ihm der Bauernsohn wieder zum Leben und gemeinsam mit dem Bauernsohn auch die anderen Dorfbewohner, Lebende und Tote, die weite, trockene Donauebene, die Tierherden und die Sonne seiner Kindheit. Vor allem aber auch der Aberglaube und damit scharenweise Vampire, Hexen, Geister und Tote. Nach Sonnenuntergang war keine Christenseele mehr im Freien, erzählt Vater. Vampirzeit, alle in den Häusern und Dracula auf der Straße. Vater übertreibt gelegentlich. Dracula war einer mit langen Zähnen, der üppigen viktorianischen Frauen Angst einflößte. Er verließ Transsilvanien, als es ihm dort zu langweilig wurde. Dracula war der erste Emigrant aus meiner Heimat. 1982 folgten wir, Vater, Mutter und ich. Doch man braucht keine Angst zu haben, wir stehen nicht in direkter Abstammung. Wir haben Glück gehabt, sagt Vater und atmet laut aus. Wir haben den letzten zugenommen, meint Mutter und wirkt schwermütig. Nachdem sich Vater bekreuzigt hat, schaltet er das Radio ein, Radio Freies Europa. Seit 18 Jahren den gleichen Sender, täglich um 18 Uhr. Vater hört sich Heimat an. Wenn ich zu Besuch bin, höre ich mit. Ich bin dann wieder klein, winzig klein und sehe uns beide zu Hause. Zu Hause an der Straße mit dem Bahnhof, wo die Züge noch richtige Züge waren, mit qualmenden Lokomotiven, ächzenden Geräuschen und so weiter. Deine Uhr ist stehen geblieben. Wo es keinen Grund gab, nostalgisch zu sein, weil Nostalgie einfach kein Teil des Plans war. Sie ist der Preis, der hinzukommt, wenn man festsitzt, in der Schweiz zum Beispiel. Wenn Vater und ich Radio hören, glänzen unsere Augen und er sagt abwechselnd Psst, Psst, wenn der andere zu laut redet. Vater kommentiert am besten, er kennt die Zusammenhänge. Weil ich ihm gerne zuhöre, frage ich nach, er gibt gerne Antworten und baut sie zu wahren Geschichten aus. Von Vater habe ich das Geschichtenerfinden geerbt, von Mutter die Schwere, doch nicht zu viel, bloß genug für die Bodenhaftung. Bodenhaftung braucht man, wenn man nicht wie ein Wetterballon in die Luft steigen und zusammen mit den Radiostimmen heimwärts fliegen möchte. An einem Augustmorgen 1982 wurde alles anders als zuvor. Als ich erwachte, war in der Wohnung nichts verändert. Sie war ordentlicher als sonst, denn Mutter hatte sich Mühe gegeben. Sie wollte nicht, dass man sie nach unserem Abgang für eine schlechte Hausfrau hielt. Vater hatte gemeint, dass ihre Arbeit vergeblich sei. Bis man gemerkt hätte, dass wir nicht mehr zurückkommen, hätte sich der Staub längst wieder gesetzt. Mutter ließ sich nicht verunsichern und so lebten wir den letzten Tag zu Hause wie in einem Museum. Nur in den Schränken fehlten bereits die Kleider und überall lagen kleine weiße Zettel mit den Namen derjenigen, die unsere Sachen erhalten sollten. Ich dachte, so kommt ein bisschen von uns überall hin. Wenn ich mich anstrengte, fielen mir die Zettel gar nicht auf, nur nicht hinschauen, ins Badezimmer gehen, sich waschen, sich anziehen und abreisen. Wir nahmen das Frühstück schnell zu uns. Vater überprüfte die Fenster, die Wasserhähne, den Gasherd. Er schloss die Tür zweimal ab, stieg zu uns in den Fahrstuhl und so fuhren wir schweigend 8 Stockwerke hinunter. Später wurde alles entsprechend unseren Wünschen verteilt. In meiner Vorstellung aber steht heute noch alles an seinem alten Platz, mit weißen Zetteln versehen. Nicht einmal der Staub hat sich gesetzt. Es ist still und schattig. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob ich unsere Abreise bedauerte oder sie mir wünschte, ob ich mich fürchtete, ob ich selber wählte. Es war eine Abfolge von Ereignissen, nichts weiter, und an dieser Stelle versagt das Gedächtnis. Vielleicht war es sogar ein bisschen aufregend. Ein kleiner Mitläufer, ich. Die Schweiz fiel uns zu wie ein Lotteriegewinn. Vater hatte einen guten Riecher. Vor einem bescheidenen Hotel in Zürich, nach mehreren Tagen Fahrt durch Europa und bereit für die Weiterreise, fragte Vater einen feinen Herrn auf der Straße um Rat. 30 Sekunden Inspiration haben gereicht gegen die Verzweiflung. Es war wie beim Fußball, wenn man mit einem Tor in der 90. Minute alles klar macht. Ob der feine Herr Gott war, wissen wir nicht. Das Einzige, an das wir uns erinnern, ist, dass er eine dunkle Limousine fuhr. Um es klarzustellen, wir blieben an diesem Ort, weil irgendjemand, Gott zum Beispiel, uns den Namen einer Person aufschrieb, die uns weiterhalf. Binnen Sekunden war es beschlossene Sache. Jahrelang schmiedet man Pläne, doch das Wesentliche ereignet sich blitzschnell. Es hätte Patagonien sein können. Dass es aber die Schweiz wurde, freut uns heute noch ganz besonders. Der Nabel der Welt, Junge, sagt Vater, der Nabel der Welt. Wir haben eben Glück gehabt. Lotterieheimat. Heute schaut sich Vater Afrika im Fernsehen an und nimmt Tierfilme auf Video auf. Wenn Jagdszenen gezeigt werden und die Löwinnen im hohen Savannengras umherstreifen, ruft er uns alle zusammen. Das ist fast so schön wie gemeinsam Heimatsprache im Radio hören. Manchmal, überlebt sogar ein Gnu. Vater spult den Film zurück, um nachzuprüfen, ob die Aufnahme in Ordnung ist. Dann ist die Löwin erneut hinter dem Gnu her und das Gnu kriegt eine zweite Chance. Doch auch diesmal stirbt es genauso erbärmlich wie zuvor. Als das Tier umknickt, drückt Vater die Stopptaste. Er beschriftet das Band und sagt, ich kenne einen Film, in dem es das Gnu schafft. Es stellt sich einfach tot und läuft davon, sobald die Löwin unaufmerksam ist. Gnu Schleue. So.
Danke, Katalin Dorian Florescu. Ein Ausschnitt aus Der Nabel der Welt. Man bekommt es da hinten. Und ich will, leider bleibt uns nicht so viel Zeit. Ich will aber noch eine Frage an Sie, Katalin. Sie haben zu einer Zeit angefangen zu schreiben und sind freier Schriftsteller geworden. Das war 2001. Und es war eine Zeit, in der auch Aglaya Veterani anfing, beziehungsweise nicht anfing zu schreiben, sondern sie hatte schon ihren Durchbruch. Also ihr wart beide in derselben Stadt, habt in derselben Sprache geschrieben, hattet dieselbe Muttersprache. Was haben Sie von ihr damals mitbekommen?
Wir kannten uns aber aus früheren Zeiten. Wir hatten sogar mal Neujahr zusammen gefeiert, mit ihrer Mutter zusammen. Ich habe nicht viel mitbekommen. Wir waren nicht befreundet. Mitbekommen habe ich ihren ersten Roman, sozusagen Roman, ihr erstes literarisches Werk, ein beeindruckendes Werk. Und dann natürlich die Tragik ihres Lebens. Ich kenne ihren Freund, ich kannte ein bisschen ihre Mutter, aber alles andere wäre jetzt zu viel Tratsch. Ich glaube, das gehört nicht hierher. Aber ihr Vermächtnis sind, ich kenne ihr Erster, sie hatte noch einen zweiten, glaube ich, ihr erster Roman und der bleibt, das ist klar, oder das Werk bleibt, ja.
Und Aglaya Veterani wäre dieses Jahr 56 geworden. Sie hat sich eben 2002 in Zürich das Leben genommen. Ihre Kindheit war alles andere als lustig. Sie stand als Kind, ohne es zu wollen, in der Zirkusmanege. Ihre Mutter baumelte an den Haaren vom Zirkuszelt als Akrobatin. Der Vater war Clown. Sie verarbeitete einige dieser Dinge, die sie in der Kindheit erlebt hatte, im Roman »Warum das Kind in der Polenta kocht« und beschreibt auch ihre große Angst, dass die Mutter abstürzen könnte und sterben, also zu Tode stürzen könnte. Sie, Gabriele Markus, haben Aglaya Veterani kennengelernt, nicht wegen des Schreibens, denn das war noch lange bevor sie beide anfingen zu schreiben. Sie kamen zu ihnen in die Stimmbildung damals. Ja. Was war ihr erster Eindruck von ihr, als sie sich zum ersten Mal begegnet sind?
Also Aglaya wurde mir als junge, beginnende Schauspielerin von ihrem Lehrer in die Stimmbildung. Ich war damals Sängerin, noch nicht Schriftstellerin. Sie wurde mir geschickt als eine bezaubernde und sehr, sehr begabte Person mit einem winzigen Stimmchen. Sie kam zu mir, eine große, schöne Erscheinung. Und nach einer halben Stunde saßen wir am Boden, lachten und waren befreundet. Und aus der Gesangsstunde wurde nichts, sondern ich habe gleich mit ihr angefangen, ihre Texte, sie lernte damals einen Text von Turini, den habe ich gleich angefangen mit ihr zu lernen und zu sprechen und zu gestalten. Und daraus wurde dann also eine 20-jährige Freundschaft. Wir haben sehr gearbeitet zusammen in der ersten Zeit an diesen Texten, an dem Schauspielerischen, an der Darstellung. Sie hat eine große dramatische Neigung. Ich sehe sie noch am Boden vor mir herrobben. Aber dann wurde eben eine Freundschaft. Sie gehörte zur Familie. Sie war etwas wie unsere Tochter für meinen Mann und mich. Sie hat auch sogar meine blinde Mutter betreut. Und wir fingen zur gleichen Zeit an zu schreiben. Aglaya sollte über ihren Text, der ihr etwas Mühe machte, von Turini, da sagte ihr Lehrer, sie soll drüber schreiben. Und ich fing in der gleichen Zeit an, vom Gesang in die Lyrik überzuwechseln und habe angefangen, Gedichte zu schreiben. Und so ging das parallel. Unser Schreiben, ja.
In ihrem Werk findet man ja immer wieder Brocken von rumänischer rumänischer Geschichte oder rumänische Speisen oder rumänische Musik.
Ja.
Welche Rolle spielt aber Rumänien im Alltag von Aglaya Veterani?
Ich habe nicht so sehr viel vom vom Alltag gemerkt. Das war dieses Zirkusleben, dieses Unruhige, dieses Heimatlose, was wir hier auch schon besprochen haben. Rumänien kam später, es kam mit dem Essen. Das Essen war für sie entscheidend. Das rumänische Essen, es kommt überall vor in ihren Büchern. Und später hat sie vom lustigen Friedhof erzählt in Rumänien.
Da gab es eine Reportage in der Schweizer Sonntagszeitung.
Ja.
Sie hat den Text geschrieben und da gab es auch sehr eindrückliche Bilder.
Sehr eindrücklich, ja. Und da hat sie von ihrem Erlebnis im rumänischen Friedhof, also im lustigen Friedhof erzählt. Ja.
Und was dachte Aglaya Veterani über die Schweiz?
Weiß ich eigentlich nicht so genau. Sie mochte die Schweiz. Ja, wir haben eigentlich nicht so über die Schweiz gesprochen. Sie hat schon Schweizerdeutsch können reden, das hat sie dann gelernt. Sie wurde dann Schweizerin irgendwann mal. Sie fühlte sich wohl, aber sie war ein Weltenbürger. Sie war ein Weltenbürger und ich auch. Wir haben uns ja dadurch getroffen, dass ich aus einer jüdischen Emigrantenfamilie stamme, auch ursprünglich vom Osten, ganz von weit her, und sie eben auch, der östliche Mensch, ja.
Und ihr literarisches Schreiben, für Leute, die das nicht kennen, weil das ja auch schon eine Weile zurückliegt, was ist typisch für die literarische Qualität von Aglaya Veterani?
Ja, das fällt mir schwer, das so zu beurteilen. Ich bin ihr zu nah. Also ich denke, es ist die unglaubliche Fantasie. Das hat uns gegenseitig immer sehr, sehr inspiriert. Wir haben auch jahrelang zusammengearbeitet. Die Fantasie, das Absurde, ein großes Sprachtalent. Aber ich möchte das nicht beurteilen. Das kann ich nicht.
Wir hören ja gleich etwas, was ihr zusammengeschrieben habt.
Ja.
Ihr habt hin und her Geschichten geschrieben.
Ja.
Sogenannte, wie kritikfähig wart ihr? Denn ihr wart ja sehr nah, ihr standet euch sehr, sehr nah. Haben Sie das also gut vertragen, wenn die Aglaya Sie kritisiert hat und
sehr
umgekehrt?
Sehr gut. Das haben wir ausgezeichnet. Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir je Probleme hatten zusammen. Also wir haben einander kritisiert. Wir haben auch miteinander geschrieben am gleichen Ort. Sie hier, ich dort. Wir haben uns kritisiert. Das ging immer hervorragend. Also kein Problem. Sie war eine tolle Kollegin. Wir haben uns glänzend verstanden. Also waren sehr kritikfähig, beide.
Dann wollen wir jetzt einen Ausschnitt hören aus vom Neues vom Königshof, was Sie beide gemeinsam euch hin und, also ihr habt euch das hin und her geschickt.
Also wir haben dann ich habe ja jahrelang nur Lyrik geschrieben und habe 3 Lyrikbände herausgegeben. Und dann kam der Moment, wo ich anfing mit Prosa. Und die Aglaya hat mich sehr, sehr inspiriert. Und da haben wir angefangen, hin und her Geschichten zu schreiben. Also ich fing an diesmal und sie zurück. Und so haben wir dann auch Lesungen zusammen gemacht. Und ich lese jetzt den Anfang von einer Hin- und Her-Geschichte. Also ich habe damit angefangen. Neues vom Königshof. Das ist von mir. Ein Königssohn ging, gefolgt von seinen Narren, zum täglichen Bad. Als er im rosafarbenen Schaum saß, schlugen die Narren wie gewohnt ihre Purzelbäume. Ihr langweilt mich mit Kinderkram, schrie der Prinz, ich bin jetzt ein Mann. Er ließ die Narren wegschaffen. 10 Wachen standen stramm, als der Prinz sein Kriegsschiff im Badeschaum auslaufen ließ.
Ich will das Mikrofon noch näher.
Ist nicht gut. Ist zu laut? Zu wenig laut? Oh, Sie müssen reklamieren.
Das andere ist zu laut, sagte der Mann.
Ah, gut. Noch näher.
Okay.
Ich habe das Gefühl, ich rede irrsinnig laut.
Nein.
Als alle Schlachten geschlagen waren, 10 Wachen standen stramm, als der Prinz sein Kriegsschiff im Badeschaum auslaufen ließ. Ein großartiger Anblick. Als alle Schlachten geschlagen waren, erhob sich der Prinz aus der Wanne und verkündete seinen Sieg. Fanfaren erklangen. Seither wird nicht mehr gelacht in seinem Reich. Bald hatte der Prinz 37 Badewannen und 4321 Kriegsschiffe in Betrieb. Er gewann jede Schlacht. Nun kam die Zeit, da er eine Königstochter ehelichen sollte. Natürlich wollte er nur eine, die sich für Kriegsspiele in Badewannen interessierte. Lachen durfte sie niemals und auch kein einziges Lachfältchen haben. Endlich hatte er eine passende Frau gefunden. Er setzte sie in die goldene Badewanne und gab ihr die erlesensten Kriegsschiffe. 100 Wachen standen stramm, als er sich zu ihr ins Bad begab, um die Schlacht zu eröffnen. Die Prinzessin kämpfte tapfer, doch als sie den Prinzen im rosa Schaum erblickte, musste sie lachen. Wut entbrannt, warf er sie aus seiner Wanne und schwor, nie wieder ein Weib hineinzulassen. Es heißt, die Prinzessin ziehe seither mit den Narren durch die Welt und ihr Lachen verzaubere jeden, der es höre. Das war der Anfang meiner also Geschichte und dann geht das weiter. Jetzt kommt die Aglaia. Das kann ich noch lesen.
Ja, ja, unbedingt.
Als das Wetter von Russland in Venedig stattfand, beschloss der König, der sich in der Badewanne dem Liebesspiel hingab, eine solche Wut zu kriegen, dass er alle seine 4321 Kriegsschiffe in einem Sack steckte und der Müllabfuhr übergab. Anschließend gab er eine Pressekonferenz und sagte, er habe die Nase voll von der Natur. Wenn das so weiterginge, werde er auch sie in den Müll werfen. Zu dem Zeitpunkt saß der liebe Gott in einem Flugzeug nach Amerika und ließ dem König ausrichten, er bitte vielmehr um Verzeihung, er selbst habe das Wetter von R nach V verlegen lassen, eine Art Zeitvertreib, er werde das in Zukunft unterlassen. Der König, der für seine Grausamkeit bekannt war, gab darauf eine zweite Pressekonferenz und sagte, er werde auch die Flüge nach Amerika abschaffen. Was Gott darauf sagte, ist unbekannt. Es ist möglich, dass er den König abschaffte, das ist aber unwahrscheinlich. Wahrscheinlich ist, dass er dem König einen Wegweiser schickte, der immer in die falsche Richtung zeigt. Dann machte er sich einen zweiten König, von dem erzählt wird, er sei noch viel grausamer als der erste. Ich möchte aber das doch noch lesen. Ich lese das noch. Mhm. Es geht dann endlos weiter, aber ich lese noch das zweite von mir, weil es gehört irgendwie dazu. Landeverbot. Der zweite König hatte vom ersten König die Liebe zu Kriegsspielen in der Badewanne übernommen. Er ließ seine Soldaten reihenweise sterben, das gab ihm den ultimativen Kick. Als alle tot waren, fiel er in Trance und träumte davon, eigens den Weltuntergang zu inszenieren, in Großformat. Als erstes sollte Gott dran glauben, aber Gott glaubte nicht daran. Im Gegenteil, er vergnügte sich zu diesem Zeitpunkt auf einer Weltreise und sein ganzer Hofstaat war mitgeflogen. Als der König aus seiner Trance erwachte und bemerkte, dass Gott und die Welt noch da waren, gab er strikten Befehl an alle Flughäfen dieser Erde, Gott darf nicht landen. So kommt es, dass sich der Allmächtige mit seinem Hofstaat noch immer im Himmel befindet.
Vielen Dank.
Und ich möchte nur ergänzen, ja, die Geschichte geht noch weiter. Die Aglaia schreibt dann weiter über den lieben Gott. Der kommt dann zu der Großmutter, die Milchreis für ihn kocht und das geht endlos so weiter.
Das war ein Ausschnitt aus dem Neues vom Königshof von Aglaia Veterani und von Ihnen, Gabriele Markus. Ja, die Geschichte, das Geschichtenhaus Erzählungen von Gabriele Markus sind 2013 erschienen in der Edition Isele. Und auch
zeig ich doch auch mal, ja.
Zugvögel, wir legen uns auf den Wind. Ein Titel eines Gedichtes, das auch der Titel ihrer Kindheitserzählung ist. Dieser Text, den wir gerade gehört haben, war recht heiter und leicht. Aglaia Veterani war aber ein hochmelancholischer Mensch. Hat ihr literarischer Erfolg etwas mit der Krise zu tun, in die sie gestürzt ist?
Ja, also ich muss da etwas widersprechen. Sie war kein hochmelancholischer Mensch. Sie hatte eben beides. Sie war unglaublich heiter und humorvoll. Sie hatte so viel Witz. Sie hatte so viel Fantasie und andererseits war Melancholie natürlich da, auch sehr dunkles, sehr düsteres, sehr schwarzes, schwarzer Humor, absurd, sehr absurder Humor. Und ich glaube, dieser Erfolg, den sie sich heiß ersehnt hat, ich glaube, dieser Erfolg hat sie mindestens teilweise in diese schreckliche Krise gestürzt. Aber es war natürlich schon in ihr. Es ist nicht zu übersehen. Ich habe es immer etwas weggeschoben. Sie war meine Freundin. Aber es war eigentlich in ihren Texten. Und ich habe einige der Texte auch nicht vertragen, das muss ich ganz offen gestehen. Es gab viele Texte, die ich kaum aushalten konnte, schon also längst vor ihrer Krise.
Vielen Dank, Gabriele Markus. Dana Grigorcia, in ihrer Novelle Die Dame mit dem maghrebinischen Hündchen, geht es auch um eine Frau im Rampenlicht, nämlich eine prima Ballerina, die etwas ins Alter gekommen ist, was ja sehr früh ist bei Balletttänzerinnen. Ja. Allerdings ist die Krise, in die die prima Ballerina gerät, keine lebensbedrohliche, sondern eine scheinbar zufällige Begegnung stellt ihr Leben auf den Kopf. Aber zuerst zum Ort, wo diese Novelle stattfindet. Es ist fast ausschließlich die Schweiz, in der dieses Werk stattfindet, und früher im letzten Werk war Rumänien noch ein sehr wichtiger Bestandteil. War das eine bewusste Entscheidung, dass es vor allem Zürich und der Kanton Aargau sein würde?
Ja, es war, weil ich wollte nach meinem letzten Buch, nach dem Bukarest-Roman, der in Episoden erzählt, wie geschrieben wurde, eine Geschichte geradeaus erzählen. Und ich wollte etwas riskieren. Ich wollte eine Liebesgeschichte so auf der Kante erzählen. Also nicht ironisch gebrochen. Und ich, es ist eine Hommage an Tschechow. Sie kennen vielleicht die Dame mit dem Hündchen. Und bei Tschechow wird eine unmögliche Geschichte, Liebesgeschichte erzählt. Und sie ist deshalb unmöglich, weil die zwei Protagonisten verheiratet sind und nicht miteinander. Und ich habe mir überlegt, was wäre heutzutage eine unmögliche Geschichte und eine unmögliche Liebesgeschichte? Was verunmöglicht eine Liebe? Und ich habe zwei Figuren geschaffen, die in unterschiedlichen Kulturkreisen sich befinden. Und ich habe diese Liebesgeschichte in Zürich platziert und nicht in Bukarest. In Bukarest wäre die Geschichte eine ganz andere gewesen, weil Bukarest eine Stadt ist, die einen bespielt. Also Bukarest ist eine sehr dynamische Stadt. Bukarest ist eine, da wäre die Geschichte eine Burleske geworden. Und eben, ich wollte eine Stadt haben, die eine schöne Kulisse hergibt. Und Zürich ist natürlich wunderbar geeignet mit dem See, mit den Bergen, eine wunderbare Kulisse so. Und die eine Bevölkerung hat, die schön leben will. Und es ist eine Überlegung, also es ist auch eine Reflexion über das Schöne. Was ist schön leben? Wie leben wir schön? Wie genießen wir das Leben und wie genießen wir die Kunst? Also diese Fragen stellen sich in Rumänien nicht so. Oder wie genießen wir die Kunst? Weil da die Zeit fehlt und die Muße.
Ja. Das ist sehr typisch Schweizerisches.
Ja, genau. Und ich wollte eben die zwei Protagonisten in Ruhe lassen. Ich wollte sie diese Liebesgeschichte erleben lassen in aller Ruhe. Und sie ist Anna, sie war prima Ballerina am Opernhaus in Zürich. Und sie befindet sich am Ende ihrer Karriere, tanzt nur noch Charakterrollen, nämlich Königinnen, Mütter und Ammen, die müssen ja sitzen, also die können auch sitzen und machen schöne Handbewegungen, grazile Handbewegungen. Und sie hat ein Hündchen und wird auf der Seepromenade in Zürich von einem Mann angesprochen, von Gürkan, der Kurde ist aus der Türkei, mit seiner Cousine verheiratet ist und drei Kinder hat und im Kanton Aargau wohnt. Also sie stammen aus ganz unterschiedlichen Verhältnissen und sind ganz unterschiedlich, haben auch eine ganz andere Kunstauffassung. Also Anna als Ballerina liebt dieses stilisierte, verfeinerte und Gürkan ist ein Mensch, der plötzlich anfängt zu singen. Das ist so eine sehr wichtige Passage im Buch. Er beginnt, ist so verliebt, dass er anfängt plötzlich zu singen. Und er singt in seiner Sprache und singt Anna, Anna. Und Anna meint, er würde sie besingen. So schaut er sie auch an. Aber irgendwann beginnt sie Zweifel zu haben. Denn so oft, wie er Anna sagt, glaubt sie zu wissen, dass Anna in seiner Sprache ich bedeutet.
Dürfen wir gleich einen Ausschnitt hören aus das Hündchen mit dem, die Dame mit dem maghrebinischen Hündchen. Entschuldigung. Ja, ne?
Annas Bedürfnis, jemandem von Gürkan zu erzählen, wuchs. Aber wem nur? Mit den Kolleginnen vom Ballett redete sie ausschließlich über das Ballett und über die Kollegen. Blieben die Freunde der Familie und andere Bekannte von den Diners. Aber was hätte sie überhaupt erzählen können? War sie denn wirklich verliebt? War Gürkan etwa ein Mann, der durch seine Tätigkeit oder seine Begabungen von Interesse war für ihre Bekannten? Oder war er ein besonders attraktiver Mann, der auch anderen Frauen aufgefallen wäre? Ein Mann von rühmlicher Anmut und großer Eleganz? Sie kam ins Grübeln. Gab es denn irgendwas Erstrebenswertes oder Aufschlussreiches in ihrer Beziehung zu ihm? Eine Erkenntnis, am Ende gar für die Kunst? Sie ärgerte sich schon, wenn sie daran dachte, dass man sie gleich nach der Herkunft seines Namens fragen würde, wie man sich sonst nach der Rasse ihres Hündchens erkundigte. Sie hatte in ihrer so geschätzten auskunftsfreudigen Art stets dieselben Gespräche über ihren Hund geführt, den sie eine Promenadenmischung nannte und der, wie sie bereitwillig ausführte, sicher etwas von einem maghrebinischen Windhund hatte. Vielleicht war er auch eine Art Setter oder gar ein Spitz. Seine Schnauze kam fast schon nach der eines Jack Russell, hatte jemand bemerkt. Und Anna hatte sich gefreut, denn sie wusste natürlich, dass diese Rasse als forsch und charaktervoll galt und von vielen Hundehaltern in Zürich geschätzt wurde. Und sie musste sich eingestehen, dass sie sich mit Gürkan genieren würde, weil er eine jener Herkünfte hatte, bei deren Erwähnung unweigerlich die Herkunft an sich zum Gesprächsthema wird. So kam es, dass Anna unverhofft über den ganz normalen Rassismus zu reden begann und darüber, wie er sich auch im allgemeinen Kunstgeschmack widerspiegelt. Sie ärgerte sich über den Exotenaufmarsch in der Kunst, über die so beliebten traditionellen Ballette, die mit Nationalfirlefanz gestreckt wurden, mit bunten Kränzchen und Schleifen und Stiefelchen. Was habe das nur mit Kunst zu tun? Der immer gleiche spanische Tanz der stolzen Frauen und der arabische Tanz der Gefügigen, der chinesische Teetanz und der russische Trepak. Und dann natürlich die Danse Napolitaine, der Chardash und die immer gleiche Mazurka. Wie langweilig und banal Anna das alles vorkam. Sie fand es unmöglich, diese Tänze sinnhaft weiterzuentwickeln. Das Paar, dessen Liebe man angeblich mit diesem Aufgebot an Volkstum veranschaulichen will, besticht immerhin durch seine Gewöhnlichkeit, durch die demütige Rückkehr zum Eigentlichen. Und immer fand sich jemand ein, um den einen oder anderen Volkstanz zu verteidigen. Aber die Mazurka, liebe Anna, die hat doch ihren Charme, die Mazurka. Oder den spanischen Tanz würde ich sehr vermissen, vor allem wie in die Hamsina mit der Delaria tanzt. Bei Forsyth und Van Manen sind die beiden aber besser, sagte dann Anna. Habt ihr das Quintett gesehen? Doch man verstand sie nicht. Was konnte sie nur gegen die Volkstänze haben, die doch in einer Aufführung für die erheiternden Momente und für das festliche Finale sorgten? Vor dem thronenden Königspaar vollführt, zeigen die Volkstänze doch nur auf, welche Vielfalt es auf der Welt gibt und dass alle Menschen eingeladen sind, mitzutun. Und was das klischierte Geschlechterbild anbelangte, die Frauen mit dem scheuen Augenaufschlag, wie sie mit schnellen Schritten an der Seite der daherstampfenden Männer erscheinen, nun, ein gebildeter Mensch wisse doch, wie alles einzuschätzen sei. Es handele sich eben um tradierte Kunst. Anna gab sich heiter und wechselte das Thema, wie immer, wenn man ihr nicht gleich recht gab. Noch nie hatte sie sich die Blöße gegeben. Nur später nahm sie das Thema wieder auf. Gewiss seien diese Volkstänze auch für die Balletttänzer lustig. Man traf sich dann in der großen Pause auf der Bühne, wie beim Karneval, die Russinnen meist als stolze Spanierinnen in roten Kleidern mit Volants, die Chinesen als kleine Neapolitaner mit Mandolinen, die anderen, Rumänen, Franzosen, Argentinier und Armenier, übten die stolze Kopfhaltung für die Mazurka und den Sprung in den Ausfallschritt, die Hand im Nacken, als würde man sich knapp noch auffangen, ehrenvoll, in einem Augenblick beträchtlicher Gefühlswallung. Nach dieser Bemerkung lachte die Gesellschaft und alle waren guter Laune und sich durchaus einig. Zürich versammle nur die Besten. Das kann ich bestätigen, rief Annas Mann mit erhobenem Glas und die Gesellschaft prostete ihm herzhaft zu.
Vielen Dank, Dana Grigorcia. Die Dame mit dem maghrebinischen Hündchen erschienen bei Dörlemann. Man kann es auch hier hinten am Büchertisch kaufen. Wir müssen leider langsam bzw. sehr schnell zum Schluss kommen. Ich hätte gerne auch noch mit euch über das Phänomen gesprochen, das Sie beschrieben haben mit dem Namen, der gleich das Gespräch über die Herkunft evoziert. Das ist etwas, was wir hier alle am Tisch kennen. Ich finde das ein typisch schweizerisches Phänomen. Ich möchte aber nicht damit abschließen, sondern ganz zum Schluss nochmal Gabriele Markus das Wort übergeben. Sie liest noch ein kurzes Gedicht, das sie über Aglaia Veterani geschrieben hat.
Ich habe das Gedicht nachgerufen, und zwar nach einem Text von Sylvia Plath: Ein Himmel, sternlos und vaterlos, ein dunkles Wasser. Nachgerufen für Aglaia. Ein kalter Himmel hat dich überfallen. So früh gingst du hinaus aus deinen Träumen, aus deinem Leben, in ein dunkles Wasser. Eine Türe ließest du noch offen, diese eine, spaltbreit für die Frage, ob ein Gott vielleicht, ob noch ein Mensch. Auf jenem Steg dort draußen, in der Schwebe zwischen Nacht und Tag, wer hielt dich da? Wer band dich an die Stille? Wer ließ dich los? Wem fielst du zu? War es die Finsternis, die dich zerschlug? War es der Schrei des ersten Lichts? Die gelben Schuhe standen verlassen da, daneben deine Uhr, die Zeiger fehlten, sie hatten sich mit Messerschärfe in dein Herz geschnitten. Und rings die schützenden Hügel waren ins Abseits gewandert, wo dein Gott erschlagen lag unter Sternen. Vaterlos, ein Riss, ein dunkles Wasser. Wie eine Frage steht es über dem See. Immer noch höre ich, wenn ich wache, deine helle Stimme. Immer noch sehe ich dich, wenn ich träume, lachend vor unserer Tür, eine große Tasche schwenkend, die weiße, die mit der Aufschrift »Hier Himmel«.
Vielen Dank, Gabriele Markus. Danke, Dana Rigorta. Vielen Dank, Katalin Dorian Florescu. Danke. Danke, dass Sie da waren. Und die Autorin und die Autorinnen und der Autor, die stehen am Büchertisch und signieren auch gerne die Bücher, die sie erwerben können.
Dort kann man nur sitzen, nicht dort nur stehen.
Es hängt halt am Fehler. Genau.
das hier und dann wieder.
Zwei, ihr könnt gleichzeitig eingeschaltet sein, schaltet sich ein drittes hinzu, geht
okay.
eins aus.
Ne? Okay, so you always have to press the button and then put it off again.
Yeah.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.